Herzlich willkommen bei Politik Punk und willkommen bei den Bundestagswochen. Ab sofort stellen wir euch in jeder Episode einen Kandidatin oder eine Kandidatin einer demokratischen Partei vor. Egal ob CSU, SPD, Grüne, Linke, FDP oder Freie Wähler, damit du am Alltag genau weißt, wen du wählen sollst. Und wenn du Fragen hast, kannst du diese unter politik-punk.com/btw an die jeweiligen Kandidaten oder Kandidatinnen stellen. In der fünften Episode der Bundestagswochen ist Sascha Müller vom Bündnis 90 Die Grünen zu Gast.
Hi, ich bin Edda von Politikpunk. Ab sofort kannst du auf politikpunk.com handfädelte T-Shirts aus Mungenhof kaufen und damit dafür sorgen, dass Politikpunk werbefrei bleiben kann. Viel Spaß beim Shoppen und danke für deine Unterstützung.
Servus Sascha.
Hallo. Kevin, ich freue mich auf das Gespräch.
Du bist heute zum ersten Mal bei uns. Erzähl uns doch erstmal was über dich. Wer bist du denn überhaupt? Wo bist du aufgewachsen? Wie alt bist du?
Ja, ich bin 51 Jahre alt mittlerweile. Bin geboren in Essen, bin sozusagen erst in der Kindheit durch den Beruf meines Vaters nach Franken gekommen, ist dann zu meiner Heimat hier geworden gewissermaßen. Ich lebe überwiegend jetzt dann seitdem im Nürnberger Raum, seit dem 6. Lebensjahr. Bin zwischendurch mal 2-3 Jahre in München gewesen, da auch mal zur Schule gegangen, dann in Schwabach zur Schule gegangen, in Herzogenaurach. Ja, und jetzt bei den Grünen bin ich Mitglied seit, kommen wir vielleicht ja noch drauf, seit 1988, genau so war's. Und bin gerade im Moment im Landesvorstand der Bayerischen Grünen aktiv, bin eigentlich aber Sportjournalist, auch hier in Nürnberg. Und ja, kandidiere jetzt zum zweiten Mal bereits für den Bundestag. 2017 war sozusagen für mich der Probelauf und stehe auf Platz 6 der Landesliste, also recht gute Chancen, dann auch jetzt dann ab Herbst in den Bundestag einzuziehen und den Wahlkreis Nürnberg-Südschwabach 4 Jahre lang zu vertreten.
Sportjournalist. Mhm. Hört sich super spannend an. Was können wir uns darunter vorstellen? Was machst du da?
Ich bin bei dem Digitalangebot einer großen Sportzeitschrift, einer großen Sportmarke, eines großen Sportportals mit Sitz in Nürnberg tätig und das schon praktisch fast von Anfang an, seit diese Zeitschrift ihr Online-Angebot aufgebaut hat. Ich bin dort, ja, für alles Mögliche redaktionell tätig. Wir unterscheiden die Digitalredaktion nicht so sehr nach bestimmten Sportarten, nach bestimmten Fachgebieten, sondern zum einen mache ich mal eine Olympiameldung, dann kommt die Auslosung der Champions League und dann später kümmere ich mich um den Muskelfaserriss des Regionalligisten. Alles das, je nachdem wie es reinkommt, darum kümmere ich mich. Ja, und das macht mir sehr viel Freude und ein bisschen weinendes Auge ist es natürlich schon dabei, jetzt nach fast 25 Jahren, wenn ich das erst einmal wahrscheinlich dann selbst beenden muss.
Fieberst du denn gerade bei Olympia mit?
Ja, es interessiert mich natürlich, wobei ich natürlich ein bisschen Schlaf braucht man und man weiß, vieles beginnt ja bereits nachts. Von daher, nein, ich bin nicht so sehr drauf, dass ich dann jetzt mir die Nächte um die Ohren schlage, weil der Wahlkampf, da muss man ja fit sein. Also von daher gönne ich mir den Schlaf und fieber dann auch, habe auch meistens gerade nicht die Zeit, mich da wirklich vom Fernseher mitzufiebern. Und ja, also es interessiert mich. Ich lese alles, was die Kollegen mir dann aufs Handy schicken oder was die Kollegen dann machen. Und ja, das muss aber im Moment leider reichen. Für mehr fehlt mir gerade tatsächlich die Zeit.
Wie wird man denn überhaupt Sportjournalist? Muss man da studiert haben oder reicht da eine Ausbildung?
In meinem Fall war es tatsächlich so, ohne Ausbildung. Natürlich kann man ein Volontariat machen, ganz normal, wie im Journalismus üblich ist. Ich bin sozusagen der Quereinsteiger. Ich habe eigentlich Politikwissenschaft studiert, sah mich allerdings irgendwann in der Situation, auch Geld zu verdienen und nach dem Gespräch mit der Berufsberatung, bevor ich mich da bei dieser Zeitschrift beworben habe, habe ich noch ein Gespräch geführt. Der studentischen Berufsberater hat mir gesagt, Politikwissenschaft in dieser Kombi, naja, können Sie auch in der Gastronomie arbeiten. Dann habe ich lieber das Angebot angenommen und habe dann gesagt, okay, wir haben dann zusammen die Digitalredaktion aufgebaut, mit viel technischem Hintergrund auch. Ich bin durchaus technik-digital affin. Und später hat man sich dann halt spezialisiert. Die einen haben dann mehr den technischen Bereich gemacht, also sprich CMS-Systeme, die Webseitenpflege etc. gemacht und die Redaktionssysteme. Und ich bin dann mehr beim Schreiben geblieben. So war das dann bei mir.
Du hast gesagt, du kommst aus Essen, ja. Bist jetzt in Nürnberg. Wo wohnst du denn aktuell? Hast du Kinder? Gehen die zur Schule?
Die Kinder sind inzwischen erwachsen und studieren bereits. Und ich bin inzwischen sogar auch seit 4 Jahren, ich kam im letzten Wahlkampf zur Welt, Großvater einer süßen, fantastischen Enkeltochter. Was mich auch motiviert, weiterhin grüne Politik zu machen, um die Lebensgrundlagen auch dieser Generation natürlich zu erhalten. Ja, das ist im Prinzip so mein familiärer Hintergrund. Ich wohne im Moment im Nürnberger Norden tatsächlich, da hat es mich jetzt hinverschlagen. Ich habe auch im Nürnberger Süden eine Weile gewohnt, bin in Schwabach, wie gesagt, zur Schule gegangen. Ich habe also durchaus Verbindungen in den Nürnberger Süden und bin auch noch Mitglied des Kreisverbandes Schwabach vom Bündnis 90 Die Grünen. Das habe ich trotz Wohnortwechsel nicht geändert.
Das hast du gesagt, du bist schon Großvater, du siehst jetzt aber nicht aus wie 75. Wie alt bist du denn jetzt?
51 bin ich tatsächlich, ja, genau. Auf manche Dinge hat man keinen Einfluss, die passieren dann einfach und ja, dann war der eine Junge recht früh dabei.
Gut, wieso hast du dich denn entschieden, in die Politik zu gehen und wieso ausgerechnet die Grünen?
Ja, ich habe ja erzählt, ich habe eine Weile, 2, 3 Jahre in München gewohnt. Und als ich so 9 oder 10 Jahre alt war, hat eine Nachbarin einen gewissen Anteil, wahrscheinlich ohne es zu wissen, die hat mir einfach mal zum Lesen eine Zeitschrift gegeben. Und da war ein großer Artikel, die Titelgeschichte war es, über den Global 2000 Bericht und auf was die Menschheit zusteuert, wenn wir nicht grundlegend was ändern. Das war auch ungefähr dann die Zeit, wo auch die Grünen sich gegründet haben und da war ich natürlich gleich Feuer und Flamme. Also mit 10 Jahren war für mich schon klar, wenn ich mal jemals in die Politik gehe, dann sind es die Grünen. Ich habe mich damals schon ein bisschen so interessiert. 1980 war ja eine Bundestagswahl, ist heute noch als Schmidt gegen Strauß in Erinnerung geblieben. Ich habe mich dann inhaltlich mehr ein bisschen mit dem Programm beschäftigt und habe wirklich nichts wirklich gefunden, was da mich befriedigt hätte bei der großen Herausforderung, vor denen wir im Prinzip stehen. Also bei der SPD zumindest habe ich ein bisschen was gefunden, das bezog sich darauf, dass saubere Parks und sauberes Wasser war das, was Helmut Schmidt im Angebot hatte. Die CSU erzählt ja gerne, sie hat damals in der Zeit schon das erste Umweltministerium eingeführt, da kann ich mich auch noch gut dran erinnern, als ich dann in der Schule war, hat der Umweltminister dann Broschüren verteilen lassen, wo er mit einem Nilpferd drüber spricht, dass man seinen Müll nicht in den Park werfen darf. Es ist natürlich richtig, dass man seinen Müll nicht einfach in den Park wirft, aber das war angesichts der Herausforderungen, vor denen wir stehen und mit denen ich da mich schon immer eingelesen hatte, dann auch zu der Zeit natürlich ein bisschen kleinteilig. Und deswegen war klar, die Grünen sind die Richtigen. Jetzt sind wir heute natürlich schon, das Bewusstsein ist deutlich besser geworden. Wir sind auch in vielen Bereichen vorangekommen, aber in dem wichtigsten Bereich tatsächlich, dem CO2-Ausstoß, da sind wir eigentlich noch längst nicht so weit weltweit und auch in Deutschland bei weitem nicht, wo wir hinkommen müssen. Und deswegen nach wie vor sind die Grünen für mich die richtige Partei, die richtigen Antworten auf die Zukunftsfragen hat.
Jetzt haben wir die Parteifrage geklärt. Du hast es vorhin auch schon mal kurz angesprochen. Du bist doch irgendwie im Landesvorstand. Hast du denn bisher schon irgendwelche Positionen oder Posten, wie man es auch immer nennen mag, in der Partei? Und du hast doch gesagt, du hast schon mal bei einer Wahl auf dem Zettel gestanden, weil es die einzige Wahl, gab es andere Wahlen?
Ja, also ich bin, wie gesagt, mit 18 in die Partei eingetreten, damals in Herzogenaurach und damals war es auch noch so, kaum ist man beigetreten, kriegt man ein Amt. Ist heute ein bisschen anders, wir sind doch als Partei etwas größer geworden, aber ich war da gleich Ortsvorsitzender im Ortsverband Herzogenaurach damals, bin dann auch in den Kreisvorstand schnell gewählt worden. Und habe dann auch natürlich für die diversen Kommunalwahlen auch immer wieder kandidiert. Bei einer Wahl haben ja 50 Stimmen gefehlt, um tatsächlich dann auch als junger Mensch schon damals in den Kreistag einzuziehen. Hat halt nicht sollen sein. Ich bin dann aber nach Nürnberg umgezogen, war dort auch lange Jahre im Kreisvorstand und bin jetzt seit 10 Jahren im Landesvorstand der Bayerischen Grünen. Ich bin dort Landesschatzmeister, kümmere mich also ums Geld. Mittlerweile ein 2,5 Millionen Etat jährlich von den Einnahmen her, also noch kein DAX-Konzern, aber durchaus eine große Verantwortung, die man dann natürlich hat, die Gelder sauber ordentlich zu verwalten. Bin aber natürlich als Landesvorstandsmitglied auch darüber hinaus in alle Prozesse, politischen Prozesse eingebunden, bin regelmäßig Gast bei der Landtagsfraktion, kenne alle Bundestagsabgeordneten natürlich persönlich. Also ich weiß so ungefähr, was auf mich zukommen wird am Herbst.
Und wieso hast du dich dann dazu entschieden, für den Bundestag zu kandidieren? Wieso nicht bei der Kommunalwahl letztes Jahr?
Habe ich kandidiert, allerdings ist ja klar, nur auf, ich glaube, es war der Platz 42, hat eine gewisse, unter Nerds eine gewisse symbolische Bedeutung, der ist dann noch frei geblieben, also habe ich mir den genommen. Nein, also ich glaube, Es hat mich immer eigentlich am meisten fasziniert, die Bundespolitik. Und da haben wir ja auch dann, da werden ja die großen Rahmenbedingungen gesetzt, unter denen wir dann leben müssen. Da werden die wichtigen Gesetze gemacht. Und das hat am meisten Einfluss auf unser Leben. Da können wir am meisten beeinflussen. Da können wir auch am meisten zum Besseren, glaube ich, bewegen. Und deswegen ist für mich klar, ja, natürlich hätte ich auch gerne kommunal damals, habe mich ja gesagt, habe mich damals auch schon aufstellen lassen in der, im Landkreis Erlangen-Höchstadt, auch gerne was bewegt, aber jetzt bin ich so lange dabei, jetzt möchte ich auch mal tatsächlich selber Politik gestalten und das ist für mich die Bundespolitik die richtige Adresse und deswegen kandidiere ich. Abgesehen davon gibt es fantastische Menschen bereits, die im Stadtrat und im Landtag bereits Politik machen, die können, also da muss ich jetzt nicht unbedingt noch auch noch dazukommen, die kriegen das auch so sehr gut hin.
50 Stimmen haben gefehlt, hast du gerade gesagt, bei einer Kommunalwahl. Ist bestimmt ziemlich ärgerlich. Wie wahrscheinlich ist es, dass du mit Listenplatz 6 auf der bayerischen Landesliste der Grünen dieses Mal den Einzug in ein Parlament verpasst?
Naja, da müsste schon sehr viel passieren. Also wir haben ja im Moment, wir kommen ja, das vergisst man oft, bei der letzten Bundestagswahl kommen wir von knapp 9%. Wir kennen die Umfragen, wie sie jetzt sind. Wir haben damals mit den knapp 9% 11 Sitze errungen. Also Platz 1 bis 11 auf der Landesliste sind bereits im Parlament gewesen. Also kann man wohl davon ausgehen, dass Platz 6 diesmal reichen wird. Da müsste jetzt schon sehr viel passieren.
Gut, wir haben uns mal deine Webseite genau angeschaut. Oh. Mhm. Und da steht, dass die bayerische Regierungspartei die Gesellschaft spalten wollte. Ja. Diese aber aufgrund der Grünen schiefgegangen ist.
Ja.
Wir konnten uns jetzt nicht genau vorstellen, was damit gemeint ist. Kannst du das ein bisschen erläutern?
Ja, das war eigentlich so die spannendste Zeit, die ich bisher in meinem politischen Erleben hatte. Das war 2018 und natürlich ging das schon voraus, ein bisschen mit der Vorbereitung. Die Bayerische Landtagswahl. Wir erinnern uns vielleicht, wir waren durch die Flüchtlingskrise als Gesellschaft durchaus polarisiert und die Bayerische Regierungspartei, die damals alleine regiert hat, hat gedacht, man könnte sich das zunutze machen oder auch vielleicht aus Angst vor weiterer Konkurrenz von rechts und hat doch sehr viel getan, diese Spaltung in der Gesellschaft weiter zu betreiben, hat auch unsägliche Sherpics veröffentlicht mit wirklich unterste Schublade, was Muslimhetze betrifft und Ähnliches. Damals hat es ging dann ja so weit, dass irgendwann zehntausende Menschen in München auf die Straße gegangen sind, gesagt haben, Schluss mit Hass und Hetze in der Politik, im Netz und so weiter. Und insbesondere auch die CSU war damit gemeint. Es ist dann ja so gekommen tatsächlich, dass die CSU eben, was sie heute als taktischen Fehler ansieht, eben mit dieser Politik fast die Wahl verloren hätte. Also fast sogar aus der Regierung geflogen wäre, hat sich mehr den 30% angenähert als den 40%. Am Schluss ist dann noch ein gewisser Turn gekommen, vielleicht hat das noch einmal das gerettet. Wie auch immer, man kann das jetzt mal schwallstrategisch sehen, wie man will. Ich finde, dass wir damals als Gegengewicht sozusagen zu dieser Politik, dass wir Haltung bewiesen haben in dieser Frage, gezeigt haben, dass es auch anders geht, dass man auch zusammenführen kann und nicht spalten kann und dass es darauf in der Politik eigentlich ankommt. Mit diesem Wahlkampf haben wir gezeigt, dass man auch in der Mitte nach wie vor die Wahlen gewinnt und nicht mit Schielen nach rechts außen. Und das hat der Politik, glaube ich, insgesamt gut getan. Und seitdem gibt es eigentlich so gewisse, kann man beobachten, eine gewisse grüne Welle gab es bei der Europawahl, europaweit in Deutschland. Wir haben sozusagen hier in Bayern den Anfang gemacht mit dem Aufstreben der Grünen und die Politik auch der CSU zumindest auch verbal ist inzwischen eine andere, auch wenn ich immer misstrauisch werde, wenn ich höre, das war damals die falsche Strategie. Ich finde, das war nicht die falsche Strategie, wenn die das jetzt sagen, sondern das war die falsche Politik, es waren vor allem die falschen Werte.
Gut, du hast falsche Werte gesagt. Wenn wir jetzt aber auf die letzten Wochen zurückschauen, mal nach Baden-Württemberg, also nebenan zu Bayern,
ja.
Was war denn da los bei den Grünen?
Wir regieren dort sehr erfolgreich, was meinst du damit?
Mit einer Wahl eines bestimmten AfD-Mannes zum Beispiel.
Ja, also ich finde auch grundsätzlich AfD-Menschen sollte man nicht wählen, egal wie und wann. Da finde ich durchaus, da gab es ja auch interne Diskussionen darüber, vollkommen klar. Andererseits natürlich, auf der anderen Seite ist es so, dass auch wenn uns das jetzt nicht gefällt, Vertreter der AfD, die Gender-Formulierung spare ich mir, überwiegend sind es Männer, sitzen in den Parlamenten und haben gewisse Anrechte, auch die sich daraus ableiten. Wir haben auch im Bundestag, hatten wir ja Ausschussvorsitzende der AfD. Einer wurde mal, weil er wirklich nicht mehr tragbar war, auch wieder abgewählt. Aber diese Rechte kann man ihnen nicht alle verwehren. Jetzt ist auch diese Richterposition nicht die ganz, ganz entscheidende. Jedenfalls ist, ich glaube, meiner Fraktion in Baden-Württemberg, dass sie diesen Menschen nicht aktiv gewählt hat, dass er keine Ja-Stimmen bekommen hat. Nichtsdestotrotz gab es am Ende im Landtag eine knappe Mehrheit für ihn in einer geheimen Wahl. Kann man jetzt bedauern, aber ist jetzt so. Ich denke mal, Baden-Württemberg wird auch das überleben.
Gut, wir wollen nicht weiter über andere Parteien sprechen, sondern über die Grünen natürlich und was ihr mit dem Land vorhabt. Und viele junge Menschen sorgen sich ja gerade, wenn sie in die Zukunft blicken, ja. Wenn sie an die Rente denken.
Ja.
Du bist als Landesschatzmeister ja auch in der Funktion, wo du dich vielleicht damit ein bisschen befasst, nehme ich mal ganz stark an. Wie sollte denn also das Rentenmodell für die Zukunft aus deiner Sicht und aus der Sicht der Grünen aussehen?
Rente ist ein sehr trockenes Thema erst einmal, aber vielleicht in Kürze. Zunächst einmal glaube ich, dass der Mindestlohn ein Stück weit gehört mit dazu. Da fängt es ja schon an. Wenn ich während meines Arbeitslebens nicht genug verdiene, dann komme ich auch nicht auf eine auskömmliche Rente, die mir dann den Lebensstandard sichert und ich vielleicht trotzdem auf Grundsicherung angewiesen bin. Deswegen sagen wir, neben anderen Parteien auch, der Mindestlohn sollte möglichst bald, schnell, sofort auf 12 Euro angehoben werden, weil nur das dann bei Vollzeit dann eine auskömmliche Rente auch sichert. Da geht es ja dann schon los. Wir wollen grundsätzlich auch bei Menschen, die lange gearbeitet haben, natürlich ein Mindestrentenniveau auch haben. Wir wollen die Grundrente dann so ausgestalten, dass sie bei 1.000 Euro dann landet, wenn ich ausreichend lange, 25, 30 Jahre gearbeitet habe. Und wir wollen aber auch die Rente auf verschiedene Säulen noch stellen. Wir hatten ja mal unter Rot-Grün, wir hatten damals die Riester-Rente eingeführt, benannt nach dem damaligen Minister. War ein interessanter Versuch, hat nicht wirklich das gebracht, muss man jetzt in der Rückschau selbstkritisch sagen, was gedacht war. Aber nichtsdestotrotz, eine weitere Säule in der Rentenversicherung ist prinzipiell eigentlich gar nicht die dümmste Idee. Wenn wir wollen stattdessen die Riester-Rente ablösen durch einen öffentlich finanzierten Fonds, in dem wir sozusagen, wo dann die Betriebsrenten auch mit finanziert werden, wo kleine Betriebe auch dann sich dem anschließen können. Wir wollen also sozusagen eine betriebliche Altersvorsorge auch für kleine Unternehmen möglich machen mit diesem Fonds. Das wäre diese Säule. Und ja, es gibt ja Menschen, die sagen, oder auch Mitbewerber, die sagen, wir kommen nicht umhin, das Renteneintrittsalter zu steigern. Also natürlich, im Moment ist es so, dass wir alle medizinischer Fortschritt älter werden und auch vielleicht länger leistungsfähig bleiben, aber das gilt ja nicht für alle. Also es gibt auch Jobs, da möchte ich niemandem zumuten, bis 75 zu arbeiten, whatever. Andererseits finde ich, also wir wollen bei der Rente mit 67 bleiben, aber wir möchten auch ein Stück weit das flexibler gestalten. Also ich sage immer, wenn ich jetzt Sportjournalist bleiben würde, also das Schreiben verlernt man nicht, solange ich einigermaßen gesund bleibe, kann ich auch weiterhin diesen Job auch ein bisschen über 67 hinaus machen, wenn ich das möchte und mit meinen Rentenbeiträgen dann vielleicht ermögliche, dass andere wie den viel zitierten Dachdecker oder Menschen, die wirklich körperlich hart arbeiten müssen, dass die auch vielleicht dann früher abschlagsfrei in Rente gehen können und dass auf die Weise dann ein gewisses Solidarprinzip auch ist.
Jetzt müssen wir ja auch mal ein bisschen schauen, was möglich wäre. Regierungskooperation, Konstellation. 2017 wäre ja Jamaika fast zustande gekommen.
Ja.
Wenn ein berühmter Satz nicht gefallen wäre.
Ja.
Dieses Jahr könnte es auch sehr wahrscheinlich zustande kommen, heißt CDU, CSU, FDP und Grüne.
Mhm.
Und ein gewisser Christian Lindner von der FDP hat im ARD-Sommerinterview ein Rentenmodell vorgeschlagen, wo der Staat Aktien kauft. Anscheinend macht es Schweden bereits. Was spricht denn aus deiner Sicht dafür und was dagegen, wenn der Staat für die gesetzliche Rente in Aktien investiert?
Muss der Staat natürlich auch das Risiko tragen, wie diese Aktien sich entwickeln. Also ich bin immer für kreative Vorschläge zu haben und man muss sich auch in ich glaube jetzt nicht, dass das Jamaika-Modell das Einzige ist, was am Ende rauskommen wird. Man muss natürlich schauen, mit wem wir dann am Ende die Koalitionsverhandlungen machen. Wer gute Vorschläge hat, dann werden wir die natürlich abklopfen, prüfen. Ich bin jetzt spontan noch nicht so ganz begeistert davon, aber vielleicht können wir das mit unserem Bürgerrentenfonds ja auch ein Stück weit mit integrieren, mal sehen, wie wir da zur Lösung kommen. Ich finde es immer spannend. Ich will jetzt nicht jeden Vorschlag erst einmal per se abtun. Also das geht ja auch darum, dass Demokratinnen und Demokraten miteinander im Gespräch bleiben und auch ganz vorurteilsfrei über die Vorschläge der anderen diskutieren können. Ich bin niemand, der jetzt die anderen groß basht. Also manchmal kann es ja auch sein, dass aus völlig gegensätzlichen Positionen dann interessante neue Lösungen entstehen. Das hat man ja auch im privaten Bereich manchmal und das geht in der Politik genauso. Insofern, wenn da interessante Vorschläge auf den Tisch kommen, schauen wir uns die an und vielleicht finden wir da auch Gemeinsamkeiten und können versuchen, da irgendwie zusammenzukommen.
Kommen wir zum nächsten Thema. Sehr wichtiges Thema. Deutschland hinkt da sehr stark hinterher, und zwar die Digitalisierung.
Ja.
Haben wir auch während Corona ganz stark gemerkt.
Ja.
Brauchen wir denn 5G an jeder Milchkanne? Was muss als nächstes unbedingt angepackt werden und was war auf jeden Fall absolut schlecht in den letzten Monaten?
Naja, wir haben in den letzten Monaten ja gelernt oder schmerzhaft lernen müssen, wie weit wir mit der Digitalisierung schon in der Infrastruktur hinterherhinken. Also ich meine, ich bin ja häufig in meiner politischen Tätigkeit nach München, manchmal auch schon nach Berlin gefahren. Und ich benutze ICEs eigentlich sehr gerne als mobile Büros. Und da ist man dann oft auf Internetempfang ja angewiesen. Da funktioniert es oft einfach tatsächlich nicht. Das WLAN im Zug kann dann auch nur natürlich so gut sein, wie der Netzausbau auf der Strecke ist. Also wir wollen den Netzausbau, den Mobilfunknetzausbau natürlich dann auf Schienen und Straßen natürlich zuerst, aber grundsätzlich ja, auch in der Fläche haben. Ich habe selber dann auch erlebt, in einer sehr kritischen Vorwahlphase war auch ganz, naja, im Nachhinein lacht man drüber, aber wir haben die Votenvergaben, die Kandidatenaufstellungen komplett wegen Corona digital machen müssen. Und mitten in einer der wichtigsten Bewerbungsrede plötzlich war ich offensichtlich weg. So ziemlich zum Schluss hin und ich habe natürlich nicht gemerkt, manchmal weiß man ja nicht, das kriegt man ja auch bei diesen digitalen Konferenzen nicht mit, sind nur die anderen eingefroren oder bin ich umgekehrt auch weg, ne? Also habe ich mal weitergeredet, bis ich eine SMS kriege, du bist weg. So, und Adrenalin, volle Power, irgendwo so auf 180 und dann irgendwie so, oh Mist, meldet sich nochmal ein und dann die Frage, an welcher Stelle war ich jetzt krank eigentlich, wo muss ich jetzt weiterreden? Im Nachhinein lacht man drüber, da zeigt sich auch dann in solchen Momenten natürlich sehr plastisch vor Augen, wie wir da hinterherhängen. glaube aber, in der Digitalisierung sollte man nicht nur über die Infrastruktur reden, sondern auch über die Chancen, die sich da bieten. Wenn wir zum Beispiel sagen, wir brauchen Smart Meters in den Haushalten. Also wir sagen ja zum Beispiel, daran werden wir uns ein Stück weit jetzt in der Zukunft auch gewöhnen, dass wir technische Geräte, die wir nur zur bestimmten Zeit und wo es auch eigentlich egal ist, wann wir sie brauchen im Haushalt, dass die dann laufen, wenn Strom in Überangebot vorhanden ist, weil er dann besonders günstig ist. Kann ich die Waschmaschine ja so einstellen, dass sie auch genau in so einer Phase, wo viel Wind, viel Sonne gerade kommt und dann ist Strom besonders günstig, dass die dann gerade losläuft. Das ist ohne Digitalisierung ja gar nicht denkbar, sowas. Und ich glaube auch, dass wir, wenn wir in den medizinischen Bereich zum Beispiel gucken, dass wir große Chancen haben, auch Krankheiten zu besiegen, Krebs oder Ähnliches, wo wir heute noch gar nicht dran denken können, wenn wir es schaffen, und das wird die Herausforderung sein, die elektronische Patientenakte, das ist natürlich ein hochsensibles Gebiet, wo man auf Datenschutz höllisch aufpassen muss. Aber wenn ich freiwillig mich dazu entschließen kann, ich kann meine Gesundheitsdaten anonymisiert in eine Cloud, die dann der Forschung zur Verfügung stellt, hochladen und durch künstliche Intelligenz ganz, ganz viel auf die Weise auch ausgewertet werden kann und auf die Weise Krankheitsbilder noch besser erforscht werden können und neue Therapien erforscht werden können. Ich fände, das ist eigentlich sehr lohnenswert, aber wir haben festgestellt, ja, in vielen Dingen fehlen die Voraussetzungen noch, fängt auch schon bei den Verwaltungen an. Wir haben oft so mittlerweile auch schon digitale Formulare im Internet, die man ausfüllen kann. Oft endet das dann damit, drucken Sie das aus, unterschreiben Sie es und scannen es ein oder faxen Sie es. Ich glaube, da kann man sicherlich auch noch mehr machen. Wir haben alle die technischen Voraussetzungen mit unserem Personalausweis digital sicher, auch wenn die Voraussetzungen da sind, auch solche Behördengänge künftig online zu erledigen. Also wir haben ungeheure viele Möglichkeiten mit der Digitalisierung, wir müssen sie nur nutzen.
Weißt du denn, wie man ein Faxgerät benutzt?
Ich habe tatsächlich noch eins oben unterm Dach stehen, ja, und das ist noch angeschlossen. Also ich komme aus der Generation, die kennt die Dinger noch. Das gehört ja so gewissermaßen dann zum technischen Standard über viele Jahre. Ja, ab und zu faxt man auch noch, gerade wenn es um Behördeninformationen geht, tatsächlich, ja.
Also bist du im Bundestag noch nicht ganz aufgeschmissen, wenn du wieder Faxgeräte öfters benutzen darfst?
Ja, davon habe ich auch gehört, aber auch da soll es wohl vorangehen. Ich hoffe mal, dass ich zu den Abgeordneten gehöre, deren Büro so neu ausgestattet wird, dass sie darauf nicht mehr angewiesen sind. Aber wenn es sein muss, ja, dann werden ich oder meine Mitarbeiter auch nochmal einen Fax bedienen. Ich denke mal, ich kann es noch und notfalls bringe ich meinen Mitarbeitern das dann auch noch bei.
Und wahrscheinlich das Thema der Wahl, wenn nicht Corona und natürlich auch euer Kernthema, ja. Klima- und Umweltschutz.
Ja.
Wie sehen denn die Pläne der Grünen aus, damit die Industrie in Deutschland mehr klimaneutral produziert?
Ja, du hast es schon genau richtig genannt, die Industrie klimaneutral produzieren. Es gibt ja Menschen, auch gerade so oft auf der liberalen Seite, die sagen auch, Klimaschutz soll erstmal jeder selber machen. Da bin ich kein großer Freund davon. Wir sagen ja immer, wir brauchen nicht den besseren Menschen, wir brauchen die bessere Politik. Die Welt retten an der Supermarktkasse ist eine tolle Idee, aber im Alltag ist man ja völlig überfordert. Niemand hat die Zeit, sich genau bei jedem Produkt, was man kauft, zu erkundigen, wie ist denn der CO2-Fußabdruck, wie ist die Klimaschädlichkeit dieses Produktes. Das funktioniert nicht, das heißt, wir brauchen da Rahmenbedingungen und die muss der Staat einfach treffen. Da wir ja eine gewisse Expertise bei dem Thema haben und schon sehr lange auch das auch zum Hauptthema haben. Das ist ja auch liegt in unserer DNA. Es ist nicht so, wie ein Kanzlerkandidat vor 2 Jahren sagte, plötzlich ist das ein wichtiges Thema gewesen. Nein, es war eigentlich schon immer ein wichtiges Thema. Wir haben nur vielleicht hier in der Regierung oft verschlafen, uns darum zu kümmern. Nein, ich glaube, wir haben da ein gut aufeinander abgestimmtes, interessantes Angebot an die Wählerinnen und Wähler, einen Maßnahmenkatalog, von der im Prinzip, ja, es gibt ja inzwischen ja auch bei den Mitbewerbern Ideen, wie man das machen kann. Und das nimmt, die Mitbewerber haben dann oft so, die greifen sich ihre Maßnahmen raus, die bloß am besten ins Programm passt. Die FDP zum Beispiel setzt dann viel auf die CO2-Bepreisung und CO2-Zertifikate. ist gut. Hat aber den Nachteil, wenn man nur auf dieses Instrument setzt, dann führt das dazu, dass der CO2-Preis sehr schnell steigen würde. Und dann auch das Benzin sehr schnell um 70 Cent teurer werden. Da wird natürlich die Akzeptanz dieser Maßnahme dann würde darunter leiden. Deswegen, alle Maßnahmen haben eine gewisse Vor- und Nachteile und wir gehen da recht mit einem abgestimmten Konzept an die Wählerinnen und Wähler und bin überzeugt davon, es ist in sich das Beste. Zum einen wollen wir jährlich in die Transformation, in die sozial-ökologische Transformation, also den Umbau auch unserer Wirtschaft, wo wir auch viel investieren müssen, von jährlich 50 Milliarden wollen wir anbieten. Deswegen müssen wir auch die Schuldenbremse reformieren, nicht damit wir das Geld einfach nur Schulden machen, der Schuldenmachenswillen und irgendwie da uns versündigen an der Zukunft, sondern tatsächlich zu investieren. Also ein guter Unternehmer weiß auch, wann er richtig investieren muss und wann er sich konsolidieren muss. Jetzt ist die Zeit fürs Investieren. Deswegen die Schuldenbremse so modifizieren, dass diese Investitionen in die Zukunft, wenn da auch die künftigen Generationen was haben, auch möglich sind. Das ist die eine Säule. Das andere ist auch bei uns ja die CO2-Bepreisung. Die bereits beschlossene CO2-Bepreisung wollen wir um 2 Jahre vorziehen. Aber wir wollen, das ist mir immer ganz wichtig, da auch niemanden überfordern. Deswegen geben wir das Geld auch 1:1 an die Menschen zurück. Zum einen wollen wir die EEG-Umlage senken. Zum anderen wollen wir ein Klimageld einführen, wo pro Kopf das Geld, und zwar im Vorhinein, bereits ausgezahlt wird, sodass die Menschen, die auch wenig Geld haben und damit auch, das sagen ja die Statistiker auch, und das ist auch die Erfahrung, weniger Gelegenheit haben, sich klimaschädlich zu verhalten, sodass auf die Weise dann eine gewisse Umverteilung tatsächlich auch stattfinden kann. Nicht viel, aber eine gewisse Umverteilung in die richtige Richtung. 75 Euro haben wir ausgerechnet, bringt das dann pro Kopf, also bei einer vierköpfigen Familie mit 300 Euro im Jahr. Damit kann man einiges ausgleichen und bei manchen auch wird es überkompensiert. Und natürlich auch die dritte Säule ist, die dann für die Parteien, auch dann bei der Linken zum Beispiel, die diese CO2-Bepreisung ablehnen, so im Vordergrund steht, Ordnungspolitik. Exemplarisch natürlich, dass wir gesagt haben, der Verbrennungsmotor ist ein Auslaufmodell, es gibt längst Alternativen und 2030 sollte der letzte Verbrennungsmotor vom Band laufen. Das wäre so ein ordnungspolitischer Eingriff. Das gehört auch dazu, immer da, wo wir die Alternativen bereits haben, die sich aber auf dem Markt nicht schnell genug, wie es nötig wäre, um klimaneutral zu werden, durchzusetzen, dann müssen wir dann auch ein bisschen mit dem Ordnungsrecht ran. Mein Musterbeispiel ist eigentlich immer, wo das auch gut funktioniert hat, ist das Glühbirnenverbot der EU, so vor ungefähr etwas mehr als 10 Jahren. Die FDP hat damals den ganzen Europawahlkampf auf das Glühbirnenverbot abgestellt und Sozialismus gerufen. Viele Menschen haben dann Hamsterkäufe gemacht, sind in Panik geraten. Was ist dann tatsächlich passiert? Kaum waren die Glühbirnen vom Markt verschwunden, sind sofort die Regale wieder voll gewesen mit den technisch fortschrittlichen LED-Lampen, die erstens langlebiger sind und zweitens auch viel CO2 einsparen, damit auch viel Strom einsparen, viel Geld einsparen und sie sind ein Massenprodukt geworden. Damals haben sie erst einmal so 40, 50 Euro gekostet. Heute kosten sie, ich glaube, so 6, 7, 8 Euro, je nachdem, welche man benutzt. Das heißt, die sind schwinglich geworden. Wir haben durch so einen ordnungspolitischen Eingriff an der richtigen Stelle insgesamt bei der Beleuchtung alle viel Geld gespart. Und ja, insofern tue ich auch sagen, Ordnungspolitik ist nicht per se bäh. Das gehört auch zum Maßnahmenpaket dazu, wenn es in ein Gesamtkonzept eingebettet ist.
Welche Alternative zum Verbrennungsmotor würdest du denn bevorzugen?
Im Prinzip ist die Automobilindustrie ja bereits auch schon so weit, dass sie selber sagt, sie verabschiedet sich vom Verbrennungsmotor. Und kürzlich, Herr Dies hat von VW hat das bei Markus Lanz recht klar erklärt, es führt eigentlich für die Massenindividualmobilität kein Weg dran vorbei an der Elektromobilität. Das ist einfach das Effizienteste. Alle anderen Maßnahmen, also die CSU redet oft von synthetischen Kraftstoffen, ja, die kann man machen, die sind auch in manchen Bereichen sinnvoll, wo wir mit Elektromotoren nicht weit kommen, bei Schiffen oder bei Flugzeugen. Aber für die Massenmobilität, der Wirkungsgrad ist so schlecht, beziehungsweise umgekehrt, die synthetischen Kraftstoffe würden so teuer werden, dass sich nur noch Reiche das Autofahren leisten können. Das kann nicht der richtige Weg sein. Deswegen ist Elektromobilität natürlich das Mittel der Wahl, was Individualverkehr betrifft. Natürlich müssen wir sind ja hier in Nürnberg, auch die städtische Mobilität noch unter anderen Gesichtspunkten betrachten. Wir müssen natürlich auch dazu kommen, dass wir den öffentlichen Verkehr, den Radwegeverkehr viel mehr Priorität einräumen müssen, damit wir nicht in Blechlawinen ersticken. Wir müssen auch für Pendler bessere Angebote ins Umland schaffen, damit die dann auch nicht nur aufs Auto angewiesen sind. Aber was die Individualmobilität, die meisten Menschen leben nicht in den großen Städten, betrifft, da werden wir am Ende viel Elektromotoren haben. Und die technische Entwicklung ist ja so, dass das auch bereits heute für viele Menschen eine gute Alternative ist. Und je mehr die Batterien sich entwickeln und eine Reichweite haben, desto mehr werden auch Menschen auf Elektromobilität umstellen. Natürlich ist dann der Staat gefragt, auch für die entsprechende Infrastruktur zu sorgen und zu sagen, hey, dann brauchen wir die entsprechende Ladeinfrastruktur natürlich.
Super, die Zeit schreitet voran, deswegen gehen wir langsam mal zum Ende entgegen. Was ist denn dein Wahlversprechen an die WählerInnen, wenn du gewählt wirst?
Also Klimaschutz ist für uns das Wichtigste, aber natürlich auch, es gehört ein bisschen auch dazu, dass wir, wie ich gesagt habe, niemanden überfordern. Wir müssen auch hier bei uns natürlich schauen, wie tun wir zum Beispiel die Elektromobilität eben besser fördern. Wir brauchen bundesweit entsprechende Förderprogramme für diejenigen, die ein eigenes Haus haben, vielleicht dann mit einer für Ladesäulen im eigenen Heim oder für die Autohaus oder für die Parkhausbetreiber, dass wir da dann entsprechende Infrastruktur schaffen, also dass wir ganz praktisch einfach hier die Voraussetzungen schaffen, dass das auch gelingt. Darüber hinaus steht auf meinem Plakat wird stehen, saubere Energie, saubere Politik. Hängt ja bereits das Plakat. Was meine ich damit? Saubere Energie, glaube ich, habe ich jetzt gerade ausführlich erklärt, was ich damit meine. Saubere Politik meint auch, dass wir in Sachen Lobbyismus noch mal strenge Regeln brauchen, als sie jetzt ohnehin schon bereits im Zuge der Maskenaffäre der Union verabschiedet worden sind. Lobbyismus ist für mich nichts Schlechtes, also da müssen wir ran. Es muss transparent gemacht werden. Auch Umweltverbände sind Lobbyisten, aber wir müssen klar sehen, wer hat denn auf welches Gesetzgebungsverfahren Einfluss genommen. Das ist etwas, was mir in meiner Tätigkeit als Landesschatzmeister auch besonders wichtig war, dass, wenn es gerade ums Geld geht, auch, dass wir da sehr transparent machen, wie läuft das, wo kriegen die Grünen ihr Geld her. Da gibt es auch bestimmte Vorschläge, die wir dann auch bundesweit in Gesetzesform umsetzen können. Sponsoring, Parteiensponsoring zum Beispiel transparent machen vom ersten Euro an. Dass wir bestimmte Spenden nicht mehr haben wollen, dass bestimmte Großspenden einfach gedeckelt werden nach oben, damit Politik nicht in Ruf gerät, käuflich zu sein. Das sind auch Dinge, die wir ändern wollen. Und natürlich, ja, ich möchte hier Ansprechpartner sein für die Menschen, für die Unternehmen hier, wenn es darum geht, wenn wir dann hoffentlich dann in der Regierung sind ab Herbst. Welche Auswirkungen hat das ganz praktisch für die Menschen hier? Da möchte ich auch Bindeglied sein für die Menschen. Was hat das für Auswirkungen, die Politik oben, ganz oben, die wir machen, hier für die Menschen vor Ort? Auch wieder ein bisschen was mitnehmen aus dem Wahlkreis und wieder zurückspiegeln. Das nehme ich mir vor und ja, ich hoffe, dass mir das ganz gut gelingt.
In einem Monat ist Bundestagswahl. Wieso sollten die Wählerinnen und Wähler die Grünen, Annalena Baerbock und dich wählen?
Weil wir das beste Klimaschutzkonzept haben, weil wir ein Jahrzehnt vor uns haben, wo es um Klimaneutralität geht, und zwar weltweit. Und weltweit heißt dann, dass früher oder später alle Volkswirtschaften dahin kommen müssen, klimaneutral zu sein. Das heißt, allen steht diese Transformation bevor. Und wenn wir diejenigen sind, hier bei uns in Deutschland, die vorangehen, wir sind längst nicht mehr Vorreiter, wie noch zu Rot-Grün-Zeiten, wir sind längst im Mittelfeld abgeschlagen in Europa. Wenn wir es schaffen, unsere als Industrienation klimaneutral zu werden, hat das erstens natürlich dann eine Vorbildfunktion natürlich, aber wir haben einen knallharten Standortfaktor bei uns dann für, auf unserer Seite, dass wir die Transformation abgeschlossen haben. Es ist also gut für auch für die Wirtschaft insgesamt, wenn wir da vorangehen. Ja, und ich glaube schon, dass eine Kanzlerin Annalena Baerbock eine echte Klimakanzlerin sein wird, die nicht nur weiß, wie wichtig das ist, das tue ich Angela Merkel durchaus als Physikerin, als Naturwissenschaftlerin zugestehen, sondern die auch den Willen hat, auch gegen Widerstände, die natürlich dann zu erwarten sind, auch die richtigen, mutigen Entscheidungen zu treffen. Und deswegen ist es, wäre es nun logisch vor dem Jahrzehnt der Klimaneutralität, was wir erreichen müssen, dass wir dann auch eine Kanzlerin haben, die dann auch die richtigen Rahmenbedingungen im Kanzleramt dann auch entsprechend setzt, vorangeht. Und deswegen ist Annalena Baerbock für mich die Richtige und ich würde sie da auch gerne nach Kräften unterstützen.
Und natürlich die wichtigste Frage zum Schluss, wo, wie und wann kann man dich wählen?
Ja, spätestens am 26. September im Wahllokal oder gerne auch schon in den Wochen davor per Briefwahl im Wahlkreis Nürnberg-Süd-Schwabach und ja, mit der Zweitstimme auch auf Platz 6 auf der Landesliste der Bayerischen Grünen. Die Zweitstimme ist die Kanzlerinnenstimme in diesem Falle dann und die Erststimme wäre dann für mich im Wahlkreis, würde mich freuen, wenn ich da entsprechend meinen Teil beitragen kann zum Erfolg der Grünen im Herbst.
Dann danke für deine Zeit, Sascha, und wir hören uns bestimmt bald wieder.
Gerne, hat mir Spaß gemacht. Bis demnächst.